Heute bei «Apropos» die grosse Zerstörung im Gazastreifen.
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine neue Offensive im Gazastreifen eingeleitet.
Vorletzte Woche hat Israel eine neue militärische Grossoffensive im Gazastreifen gestartet. Damit ist eine neue Phase des Krieges losgegangen. Eineinhalb Jahre nach dem Terrorangriff von der Hamas vom 7. Oktober, nachdem ein Krieg ausgebrochen ist, wo seither knapp 54'000 Menschen im Gazastreifen das Leben gekostet hat. Darunter viele Zivilistinnen und Zivilisten, rund ein Drittel soll minderjährig sein. Laut dem israelischen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist das Ziel ein definitiver Sieg über die Hamas und die Befreiung der 59 israelischen Geiseln, die sich noch im Gazastreifen befinden. Davon sollen noch 20 am Leben sein. Für das soll das Gebiet zu einem grossen Teil der israelischen Armee erobert und besetzt werden und die palästinensische Bevölkerung in ein Streifenland im Süden des Gazastreifens zurückgedrängt werden. Viel zu wenig Hilfsgüter kommen dort an, warnen NGOs. Die humanitäre Situation sei katastrophal. Wie genau das passiert, wie also Menschen innerhalb des Gazastreifens vertrieben werden und die verbleibende Infrastruktur zerstört wird in diesem Krieg, mit dieser Frage hat sich Dominik Palmer, er ist Co-Leiter vom Ressort Daten und Interaktiv, zusammen mit seinem Kollegen Matthias Lutz befasst. Sie haben zahlreiche Satellitenbilder und Karten seit dem Anfang des Krieges analysiert. Und heute reden wir über das in einer neuen Folge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Dominik.
Hallo Mirja.
Dominik, gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Eine vorübergehende Waffenruhe ist im März gescheitert. Seither hat sich aus Kreisen vom israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu und seinen teils extremistischen Koalitionspartner in der Regierung Pläne abzeichnet für eine neue grosse Offensive im Gazastreifen. Was haben die vorgesehen?
Ja, Israel selber sagt, also der Plan von dieser neuen Offensive, es ist, dass man innerhalb von wenigen Wochen, respektive zwei Monaten, 3/4 vom schon jetzt abgeriegelten Gazastreifen einnehmen, kontrollieren, besetzen. Und heute sind es kontrolliert die israelische Armee rund 40% dieser Küstenenklave. Und als Folge von dem soll die palästinensische Zivilbevölkerung auf den Viertel, auf den abgeriegelten Teil im Süden des Küstengebiets zusammengedrängt werden. Das ist echt das, was man bislang weiss, was Israel selber so verkündet hat. Und es wird so gemunkelt, es gibt Gerüchte, es hat Medienberichte gegeben in den USA, dass ein Teil von diesem Plan auch sei, 1 Million Palästinenser nach Libyen auszusiedeln. Und das sei angeblich ein Plan, den es gäbe, gemeinsam mit den USA. Das ist allerdings nicht bestätigt und der Sprecher der US-Regierung hat das so bestritten. Allerdings gibt es Stimmen aus der Netanyahu-Regierung, die sagen, wir wollen in den Gazastreifen bis auf den Streifen im Süden mehr oder weniger komplett zerstören und die Palästinenser sollen zur sogenannten, in Anführungszeichen, freiwilligen Ausreise bewegt werden.
Am Sonntag vor einer Woche hat dann das israelische Militär seine Offensive im Gazastreifen gestartet. Nimm uns nochmal mit durch die Ereignisse der letzten Woche. Was ist seither passiert?
Also einerseits hat Israel mit massiven Luftangriff reagiert jetzt als Beginn von dieser Offensive und zusätzlich ist man auch mit Bodentruppen in Gazastreifen eingedrungen. Jetzt zum zweiten Mal und hat erneut Teile des Gazastreifens zu Evakuierungszonen ausgerufen. Und das bedeutet für die Leute, die dort leben, dass sie quasi noch einmal zum zweiten Mal oder aufs Neue einmal sind vertrieben worden. Und was da noch wichtig ist in diesem Zusammenhang, also die Offensive ist quasi nachdem man fast 3 Monate eine vollständige Hilfsgüterblockade hatte und Israel nach Mitte März die Waffenruhe gebrochen hat.
Die Waffenruhe, die hat es ja für rund 6 Wochen gegeben, seit Ende Januar 2025. Rund 2 Millionen Menschen im Gazastreifen sollen ja jetzt eben in die kleine Zone im Süden des Gazastreifens dort unterkommen. Was weiss man denn darüber, wie dort die humanitäre Versorgungslage aussieht?
Ja, sehr schlecht. Also es gibt Berichte darüber aus Medien oder von Hilfsorganisationen, wonach Leute an Hunger gestorben sind. Es ist klar, wenn man Hunger leidet, hat man auch eher Krankheiten, kann sterben an Krankheiten, wo man sonst, wenn man gut ernährt ist, nicht würde sterben. Zusätzlich ist quasi Gesundheitsversorgung mehr oder weniger zusammengebrochen. Es gibt Mangel an sauberem Wasser und Hygieneprobleme. Das ist natürlich alles, was die Lage zusätzlich verschärft. Jetzt die neuesten Informationen zu dem ist ein Bericht von Mitte Mai. Der nennt sich Integrated Food Security Phase Classification, also integrierte Klassifizierung der Ernährungsphasen. Das ist ein Bericht, der getragen wird von 17 UN-Organisationen und diversen NGOs. Und der drin heisst, dass rund 500.000 Menschen von einer akuten Hungerkrise betroffen sind. Und für das so ein bisschen einzustufen, es gibt da 5 Klassifizierungen, punkto Ernährungssicherheit und quasi akute Hungerkrise ist die gravierendste Stufe in diesem Zusammenhang. Und eben das eine ist die 500.000. Zudem wird prognostiziert, dass mehr als 71.000 Kinder und 17.000 Mütter dringend müssten behandelt werden wegen akuter Mangelernährung. Und der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres sagt, Palästinenser würden im Moment wohl, Zitat, die grausamste Phase des Krieges durchleiden.
Zu dieser Hungerkrise kommt ja auch dazu, dass es eben nach wie vor auch zahlreiche Angriffe gibt.
Ja, und zwar ist es so, besonders gravierend ist, dass es für die Zivilbevölkerung kaum einen sicheren Ort gibt. Also das heisst, die israelische Armee, die tut zwar jeweils sagen, jetzt tun wir das bestimmte Gebiet tun wir jetzt evakuieren und ruft die Zivilbevölkerung auf, das entsprechende Gebiet zu verlassen. Und das ist ja tatsächlich ist ja so, dass es, das weiss man, dass Hamas-Kämpfer in diesen Gebieten sind und dass das quasi auch ja, darum auch angezeigt ist, wenn man so will, für die israelische Armee. Aber mittlerweile ist es einfach so, dass es nicht mehr viele Orte gibt, wo die Zivilbevölkerung sich überhaupt aufhalten kann, weil die Gebiete immer kleiner werden, weil Israel immer mehr quasi kontrolliert und einnimmt.
Welcome back. Let's return to our top story. More than 50 Palestinians have been killed in 2 separate Israeli airstrikes overnight, including a strike.
Ja, und gerade gestern Morgen hat es eine Meldung gegeben von einer Schule, die von den Palästinensern als Notunterkunft genutzt worden ist, die offensichtlich von den Israelis getroffen worden ist. Und nach palästinensischen Angaben sind über 50 Leute gestorben bei diesem Angriff und mehr als 30 in dieser Schule.
A classroom turned shelter, turned inferno overnight. Israel's military says it attacked what it called.
Das israelische Militär selber sagt, es sei dort das Kommandozentrum von der Hamas gewesen. Also man kann die Angaben von beiden Seiten nicht unabhängig prüfen, aber klar ist, dass es auch viele zivile Opfer gegeben hat bei diesem Angriff.
It was horrific, says one displaced mother, pulled from the rubble with her son.
It was indescribable. Body parts, charred bodies, the smell of burning. I swear to God, our hearts have died. We're shaken. We're exhausted. Enough.
Dominik, du hast es gesagt, neben diesen Todesopfern durch so Angriff sind ja viele internationale Beobachter und NGOs besonders über die mangelnden Hilfsgüter besorgt, also Medikamente, Lebensmittel und so weiter. Seit Anfang März hat es ja eine Phase gegeben, wo Israel keine Hilfsgüter mehr in Gazastreifen gelassen hat. Jetzt kommen wieder welche an, aber an der Menge dieser Lieferungen und am Verteilsystem gibt es ziemlich Kritik. Um was geht es da?
Also Israel hat ja ein neues System für Hilfslieferungen implementiert.
A US-backed group is set to take over aid distribution in Gaza. The group is called the Gaza Humanitarian Foundation. It is supported by Israel and it is run by former US military as well as humanitarian officials.
Israel sagt, quasi die Idee von diesem System ist, dass man künftig die Hamas kann umgehen kann, weil die quasi im alten System, wo vor allem die UNO die Hilfslieferungen betreut hat, ist es immer wieder vorgekommen, dass die Terrororganisation Hilfsgüter abzweigt hat und sogar an die eigene Bevölkerung verkauft hat und soll so auch quasi Waffen finanziert haben. Und das neue System, das quasi Israel jetzt entwickelt hat, wird von der Stiftung Gaza Humanitarian Foundation getragen und es soll sogenannte direkte, Anführungszeichen, Hilfslieferungen sein.
After an almost 3-month blockade, the UN says more than 100 trucks have been granted permission to enter Gaza. carrying flour, supplies for soup kitchens, baby food and medical aid.
Die amerikanisch-israelischen Pläne, Hilfsgüter im Gazastreifen künftig über eine US-Stiftung zu verteilen, haben einen Rückschlag erlitten. Der Chef der Stiftung trat jetzt mit sofortiger Wirkung zurück.
Nach Angaben der Vereinten Nationen ist bislang so gut wie keine humanitäre Hilfe im Gazastreifen verteilt worden.
Was man aber muss sagen, ist mindestens Stand jetzt oder von der vergangenen Woche, ist, dass immer noch die Lieferungen von Hilfsgütern in Gazastreifen viel geringer sind als noch während der Waffenruhe.
Zuletzt waren es nur wenige Lkw, die pro Tag in den Gazastreifen gekommen sind. Zum Vergleich, noch während der Waffenruhe waren es pro Tag 600 Lkw. Also die Hilfe, selbst wenn sie reinkommt, die reicht nicht, um die Vielzahl an Menschen dort überhaupt zu versorgen.
Und die UNO kritisiert das neue System, unter anderem, weil Zivilisten auf dem Weg zu den Verteilzentren ins Kreuzfeuer könnten geraten und Alte und Kranke das gar keine Möglichkeit haben, die Hilfe zu erreichen.
Es kommen also auch wenige Hilfslieferungen Stand heute an. NGOs, wir haben es gesagt, warnen eben vor einer humanitären Katastrophe. Wie hat denn die internationale Gemeinschaft bisher auf das reagiert?
Ja, also es gibt sehr viel Kritik. Über 20 Länder fordern Israel ihre gemeinsame Erklärung auf, deutlich mehr Hilfslieferungen in Gazastreifen zu erlauben. Die Erklärung ist unterzeichnet von Außenministerinnen und Außenministern von Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien sowie EU-Kommissare unter anderem. Die Schweiz selber hat nicht unterzeichnet. Das Aussendepartement sagt, so ein bisschen, wir wollen abwarten. Wir wissen ja noch nicht, ob das neue Verteilsystem der Hilfslieferungen nicht doch funktionieren kann. Ja.
Über die Position der Schweiz haben auch unsere Kolleginnen und Kollegen vom Inland-Podcast Politbüro in der aktuellsten Ausgabe diskutiert. Man findet ja im Feed von «Apropos». Das ist jetzt schon ein neues Ausmaß auch an Kritik, die man weltweit sieht an Israel, oder Dominik?
Ja, das sehe ich auch so. Kritik kommt vor allem aus Europa. Und da gibt es jetzt auch Forderungen nach einem Waffenembargo. Also der spanische Außenminister José Manuel Álvarez hat einem Ministertreffen in Madrid gesagt, dass, Zitat, «Wir alle müssen ein gemeinsames Waffenembargo beschließen. Das Letzte, was der Nahe Osten derzeit braucht, sind Waffen.» Also wie man sieht, gibt es grosse Kritik auch aus der Zivilbevölkerung. Es hat weltweit Demos gegeben. Es hat auch Demos gegeben, das darf man nicht vergessen, auch in Israel selber. Grosse Demos. Gleichzeitig führt das Ganze leider auch zu einer Radikalisierung, wie man jetzt sieht in dem Attentat, das es gegeben hat in Washington, wo ein jüdisches Diplomatenpaar bei der Botschaft erschossen worden ist.
Dominik, fassen wir nochmal zusammen. Die israelische Regierung will also mit der grossen Militäroffensive und der Besetzung des Gazastreifen nach eineinhalb Jahren Krieg Hamas definitiv vernichten. Hamas ist nach wie vor präsent im Gazastreifen. Sie hält dort nach wie vor Geiseln und tut auch nach wie vor, unterstützt unter anderem von ihren Verbündeten im Iran oder von der Hisbollah und der Houthi-Miliz Raketen Richtung Israel abschiessen. Opfer von dieser neuen Offensive vom israelischen Militär ist aber zum grossen Teil die palästinensische Zivilbevölkerung. Die ist den Angriff ausgesetzt, dem Hunger und den fehlenden Schutzräumen. Und NGOs wie Ärzte ohne Grenzen warnen darum auch vor, Zitat, ethnischen Säuberungen. Du hast gesagt, die internationale Gemeinschaft verurteilt aktuell das Vorgehen von Israel. Und auch im Land selber gibt es nicht nur Demos, sondern auch Meinungsumfragen zeigen eine zunehmende Ablehnung von dem Krieg. Zu all diesen Geschehnissen von dieser Woche und zu den Reaktionen auf den Krieg haben wir in unserer News-App verschiedene Analysen und Kommentare veröffentlicht. Eine Auswahl dazu findet ihr in den Shownotes. Dein Fachgebiet, Dominik, sind ja verfügbare Daten, also zum Beispiel Satellitenbilder, Videomaterial oder Berichte von NGOs. Warum haben diese Quellen in diesem Konflikt besondere Relevanz?
Ja, besondere Relevanz haben diese Quellen, weil es in dem Sinne die einzig verfügbaren Quellen sind. Es ist so, in diesem Krieg sind bislang mehr als 100 Journalistinnen und Journalisten getötet worden. Und ausländische Reporter dürfen gar nicht in den Gazastreifen gehen, um zu berichten. Das heisst, man hat keine andere Wahl, keine andere Quellenmöglichkeit, um über den Krieg zu berichten. Und aus diesem Grund sind gerade auch NGOs, die zum Teil noch Zugang haben zum Gazastreifen, natürlich umso wertvollere Quellen.
Woher bekommt ihr denn überhaupt das ganze Material, das ihr nachher damit arbeiten könnt?
Also da gibt es ganz viele verschiedene. Ich kann ein paar Beispiele aufzählen. Da ist zum Beispiel das UN-Nothilfebüro, das regelmässig Lagenberichte publiziert aus Gaza selber, wo man Evakuierungszonen sieht, wo man Sicherheitszonen sieht. Und so kann man natürlich auch sehen, wie die Armee vorgeht, oder wie sich das verändert über die Zeit. Eine Quelle ist in dem Sinne die israelische Armee selber, wo, wenn sie Evakuierungsbefehl publizieren, oft auch auf Arabisch, haben sie natürlich ein Interesse daran, dass der möglichst breit gestreut wird, dass das alle Leute sehen. Und da kann man natürlich auch Informationen daraus ziehen. Dann wiederum ist es natürlich so, dass es Leute vor Ort, also Palästinenserinnen und Palästinenser, selber Videos machen, Fotos, und die das posten auf Social Media. Das ist schon wiederum eine sehr wertvolle Quelle. Wichtig ist natürlich da, dass man die Quelle auch verifiziert, sondern nicht einfach eins zu eins quasi übernimmt. Und dann gibt es so spezialisierte NGOs oder Organisationen, wie ich nenne jetzt da noch ein Beispiel, Forensic Architecture. Die haben mehrere hundert Seiten Bericht veröffentlicht vor kurzem, haben eine interaktive Karte gebaut, wo sich quasi der Verlauf vom Krieg, wo man dann nachvollziehen kann. Und das Ganze basiert alles mehr oder weniger auf öffentlich zugänglichen Informationen. Es werden Muster analysiert. Ja. Und was auch noch wichtig ist, so, um das abrunden, Satellitenbilder ist jetzt so, dass die Firma Planet Labs, die sind sehr zugänglich. Das ist eine amerikanische Firma und die für die Medien haben die Ordner, wo sie all ihre Satellitenbilder nach Region und Datum angeschrieben zur Verfügung stellen. Das heisst, wir können die brauchen, wir können in den Ordner gehen, wir können quasi einen Bildverlauf erstellen. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, um in so einem Krieg auch zu dokumentieren, was passiert.
In so einem Krieg tauchen ja aber auch immer wieder Bilder oder Videos auf, die zu Propagandazwecken eingesetzt werden, die vielleicht zum Teil auch aus einem anderen Kontext stammen oder verfälscht sind. Wie verifiziert ihr euer Bildmaterial?
Ja, es ist so, wenn wir jetzt ein Bild haben oder ein Video aus dem Gazastreifen, dann schauen wir mal an, was ist auf diesem Bild, was sieht man dort? Sieht man dort irgendeinen Schriftzug? Sieht man irgendwie ein markantes Gebäude? Und oft kann das schon länger, dass man dann mit einem markanten Schriftzug oder vielleicht kann man sogar etwas lesen mit einem Übersetzungsprogramm, kann man quasi nachvollziehen, wo das ist. Das ist so eine Möglichkeit. Gleichzeitig kann man natürlich, wenn jetzt Quellen, kann man natürlich tracken, wo das herkommt. Oder kann man wie so zum Ursprung gehen, sieht man ja, wo kommt das ursprünglich her, das Foto. Was ist das für ein Social-Media-Account, der das als erstes postet hat? Was postet der schon? Wo ist der schon? Und so weiter. Und es ist ein bisschen Aufwand, aber in der Regel findet man das raus. Und es geht am Anfang des Krieges, hat so israelische Soldaten zum Teil so Videos gedreht, wo sie vor der Universität standen und irgendwie haben sich noch darüber lustig gemacht, dass man jetzt da das Bild jetzt nicht mehr möglich sei im Gazastreifen. Und dann hat man natürlich anhand von diesen Logos, ja, hat man können sagen, wo die stehen. Oder? Und das Ganze basiert seitdem OSINT, also Open Source Intelligence. Also wir probieren mit für alle öffentlich verfügbaren Informationen, probiert man so etwas zu verifizieren.
Zu denen gehören eben auch die Satellitenbilder, die du erwähnt hast. Was zeigen die für ein Bild? Was passiert in den Gebieten, wo Menschen vertrieben worden sind, wo von den Menschen verlassen worden sind?
Ja, ich würde es so sagen. Also totale Zerstörung, Ödland, alles wird dem Erdboden gleich gemacht. Und sogar wenn man jetzt Bilder anschaut vom letzten Jahr, 2024, wo der Krieg schon angedauert hat, wo die Zerstörung der Gebäude schon relativ gross war. Wenn man jetzt noch einmal anschaut, was seit dem Ende des Waffenstillstands in diesen Gebieten gegangen ist, ist noch einmal mehr zerstört, es ist noch einmal weniger Gebäude, die stehen, es ist alles noch brauner und man hat das Gefühl, man schaut einfach auf einen ausgeschnittenen Sand. Und es sind nicht nur Gebäude, die zerstört werden, es wird alles zerstört, es wird Ackerland zerstört, es werden Gewächshäuser zerstört, es werden Moscheen zerstört, es werden zum Teil auch Schulen zerstört, nicht alle. Oft sieht man, dass in einem weiterum zerstörten Gebiet sind noch ein, zwei Schulen dort. Und meine Vermutung ist, dass es als Notunterkunft genutzt wird.
Wie hat sich denn das jetzt seit Anfang des Krieges im Oktober 2023 entwickelt?
Ja, wenn man das nachzeichnet, wie sich das entwickelt hat, auf Karten, was wir jetzt gemacht haben, muss man den Eindruck bekommen, dass es eine sehr systematische Operation ist vom israelischen Militär. Man hat unmittelbar nach dem Angriff durch die Terrororganisation Hamas hat das israelische Militär Zufahrtsstrassen gebaut zum Gazastreifen. Und quasi um die Zufahrtsstrassen zu schützen und zu bauen, hat man sehr viele Gebäude schon abgerissen. Gleichzeitig hat man angefangen, den Gazastreifen zu halbieren, in Korridore zu unterteilen und immer wieder die Bevölkerung von da nach da zu vertreiben. Und so hat quasi das Militär im Laufe von den anderthalb Jahren den Zugriff und die Kontrolle auf den Gazastreifen systematisch erhöht.
Und jetzt im Rahmen von der neuesten Grossoffensive zeigt sich da eine neue Dimension von dem Vorgehen?
Ja, ich würde schon sagen, also am Anfang, gerade nach dem Hamas-Angriff, hat ja Israel eine Bodenoffensive gestartet. Und dort war quasi das Ziel, dass man möglichst viele Terroristen töten kann. So mindestens haben es israelische Medien jetzt kürzlich berichtet. Aber offenbar hat es, oder offenbar, wir wissen, es hat nicht funktioniert. Es hat keine politische Alternative zu der Hamas quasi können entwickeln. Und die Organisation ist auch in diesen Gebieten, wo die Israelis wieder weggezogen sind im Gazastreifen, schnell wieder stärker geworden. Ja, und jetzt ist es so, dass Israel eigentlich Taktik geändert hat und der Schwerpunkt von der Operation liegt jetzt auf der Eroberung und Zerstörung von Gebieten. Und das Wall Street Journal hat diese Woche geschrieben, also das Ziel von der Armee, weil die Armee will alles zerstören, was es als von der Hamas genutzte Infrastruktur betrachtet. Und offensichtlich nimmt man die Zerstörung von zivilen Gebäuden in Kauf mit dieser Strategie.
Mhm. Besonders augenscheinlich ist eben die grossflächige Zerstörung von Gebäuden. Es gibt ja in eurem Artikel drei Bilder von der Stadt Rafah im Süden vom Gazastreifen. Eins von vor dem Krieg, eins von Anfang 2025 vor dieser Waffenruhe und jetzt ein neues vom Mai 2025. Was zeigen die Bilder?
Ja, ich finde, sie fassen den Krieg und das Vorgehen von Israel eigentlich recht treffend zusammen. Also, Rafah hat 300'000 Einwohner und auf dem ersten Bild sieht man wie so den Stadtrand. Man sieht so ein bisschen Grünflächen und man sieht, echt, ja, Gebäude sind intakt, wo man da sieht. Und das zweite Bild ist exakt der gleiche Stelle und das zeigt, wie die Stadt angeschwollen ist. Überall sieht man Zelte und Notunterkünfte und in dieser Zeit hat Rafah 1,5 Millionen Einwohner gehabt. Insgesamt hat der Gazastreifen mehr als 2,2 Millionen Einwohner. Das heisst, also wahnsinnig grosser Anteil der Leute waren in dieser Zeit in Rafah, weil es eben die israelische Armee quasi in den Süden getrieben hat. Und wiederum das dritte Bild zeigt dann einfach einerseits die abermalige, die erneute Vertreibung von diesen Leuten, die dann in Rafah waren, weil die Stadt ist vom 10. Mai das Bild, das dritte Bild, komplett zerstört, wo früher Gebäude waren und Zelt ist jetzt einfach alles am Erdboden gleich gemacht.
Kann man denn das gesamte Ausmaß der Zerstörung im Gazastreifen beziffern?
Ja, das kann man. Das kann man auch machen mit Hilfe von Satellitenbildanalysen. Das kann man wie schätzen. Das ist jetzt etwas, was wir nicht selber gemacht haben, sondern da ist die Oregon State University. Die publizieren so regelmäßig die Schätzungen vom Grad der Zerstörung. Und gemäss der neuesten Analyse sind es per Ende April 2025 60% von allen Gebäuden im Gazastreifen beschädigt oder zerstört. Und in einzelnen Regionen im Norden sind es mehr als 70%. Und die Daten zeigen jetzt auch, dass der Fokus von Israel seit dem Ende der Waffenruhe vor allem im Süden liegt. Weil zum Beispiel das Verwaltungsgebiet Rafah ist das einzige, wo man in den Daten sieht, wo der Grad der Zerstörung jetzt noch zugenommen hat.
Es gibt gerade aus Rafah verifizierte Videos von der New York Times. Die finden wir auch bei euch im Artikel, den wir natürlich auch verlinken. Dort drauf sieht man, wie Bagger Gebäude einreissen. Warum wird dort auch noch mit Bagger vieles abgerissen?
Ja, also das ist das, was wir am Anfang diskutiert haben. Das ist quasi der baut die Armee, die israelische Armee, den sogenannten Morag-Korridor. Übrigens auch der Bau von diesem Korridor, von dieser Straße, sieht man auf Satellitenbildern. Und eben mit dem Korridor, der im Wesentlichen eine Strasse ist, soll der südliche Teil des Gazastreifen vom Rest abgetrennt werden. Und aus Israels Regierungskreis oder Israels rechtsextremen Finanzminister Bezalel Smotrich hat auch gesagt, dass das Ziel sei, dass alle Palästinenser in diesen Korridor, eben in diesen Morag-Korridor, gehen sollen und den Rest des Gazastreifens zerstören. Was natürlich jetzt, was man nicht so recht weiss, ist, inwiefern ist das die offizielle israelische Haltung oder ist das jetzt einfach ein Wunsch vom Smotrich, dass es so ausgehen soll?
Die aktuelle militärische Operation von Israel heisst ja Gideons Streitwagen. Unsere Korrespondenten vor Ort, Christina Ludwig und Bernd Dörries, haben vor kurzem geschrieben, Zitat, «Es wird eher ein Bulldozer sein». Du hast dich jetzt mit diesen ganzen Bildern, Karten und Daten aus dem Gazastreifen befasst. Inwiefern stimmst du dem zu?
Also zur Symbolik von den Namen von Militäroperationen kann ich nicht viel sagen. Soweit ich weiss, ist der Gideon ist so etwas wie der erste Wehrdienstverweigerer in der Geschichte. In der Bibel steht, dass es einen Angriff gegeben hat auf Israel und der Gideon hat sich in ihrer Hölle versteckt. Und dann ist Gott zu ihm gekommen und hat ihm quasi in Beruf, er soll Israel retten. Aber jetzt mal abgesehen von dem, wenn man sich vergegenwärtigt, wie gravierend das Ausmaß ist von dieser Zerstörung im Gazastreifen von Gebäuden und Infrastruktur und so weiter, denke ich schon, dass das sicher eine treffende Bezeichnung ist, wenn man da von Bulldozer redet. Ja. Und was man sich auch fragen muss, ist, wie sieht es mit dem Wiederaufbau aus? Also was soll aus dem Gazastreifen werden, wenn irgendwie 60 oder 70% der gesamten Infrastruktur der Gebäude einfach zerstört sind, dass es keine Ackerfläche mehr gibt? Irgendetwas wird man ja dort in Zukunft müssen oder wollen machen. Irgendjemand wird dort leben und das ist im Moment gesehen, ist es einfach ein Ödland.
Danke vielmals, Dominik, für die Einordnungen.
Merci dir, Mirja.
Wer noch möchte, den Artikel dazu lesen, wo eben auch die Bilder und die Karten eingebettet sind und auch die erwähnten Videos, man findet das bei uns auf der Webseite und in der App und wir verlinken das auch noch im Beschreibung zu dieser Episode. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich habe geredet mit Dominik Palmer. Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.